als die verklemmteste Gesellschaft, die wir je hatten, nur mit anderen Inhalten, nicht? Und deswegen ist meine Grundthese, wir haben viel mehr Tabus als früher, nur haben wir halt dysfunktionale Tabus und viele funktionale Tabus haben wir nicht mehr. Wir haben schon auch noch funktionale Tabu. Das Tötungstabu zum Beispiel haben wir großteils, allerdings bei der Abtreibung haben wir es dann auch wieder nicht. Ja. Oder bei der Euthanasie haben wir es auch nicht. Aber wir haben sehr, sehr viele dysfunktionale Tabus. Das heißt, wir werden unser Denken, unser moralisches Denken wird in eine, würde ich mal sagen, falsche Richtung geleitet.
Herzlich willkommen beim Schweizer Monat. Mein Name ist Giuseppe Grazia, ich bin der Herausgeber und heute zu Gast ist Raphael Bonelli zugeschaltet. Er ist Psychiater und Neurowissenschaftler. Er hat ein Buch geschrieben zum Thema Tabu, was man heute eigentlich nicht mehr sagen, vielleicht höchstens noch denken darf. Raphael Bonelli, herzlich willkommen in der Sendung.
Dankeschön. Ich freue mich, dass wir zusammen reden können.
Die Tabus. Was meinst du, warum kommt es in einer angeblich so freien, pluralen, bunten Multikulti-Gesellschaft überhaupt zu Tabus?
Ehrlich gesagt glaube ich, dass Tabus gehört zum Menschsein dazu. Im Gegensatz zu Sigmund Freud, den ich mag, aber bei dem ich das wenigste unterschreiben kann, aber ich mag ihn als Forscher und als Denker. Im Gegensatz zu ihm denke ich, dass es eben nützliche und nicht nützliche Tabus gibt, ja. Und ich nenne sie die funktionalen und die dysfunktionalen Tabus. Es gibt funktionale Tabus, die sind in unserer Gesellschaft und in unserem menschlichen Leben ganz normal. Ja, also zum Beispiel, Sigmund Freud redet sehr viel über Inzest. Das Inzestverbot ist ein Tabu. Das heißt, Sex mit seinen eigenen Eltern ist eigentlich, oder mit der Schwester oder was auch immer, das ist eigentlich, das will man nicht, also das ist in uns drinnen, also das ist sozusagen ekelig fast, also man hat einfach einen aversiven Affekt, ja, das heißt, man schiebt es weg von sich, ja. Genauso wie alles, was mit den Exkrementen zu tun hat, zum Beispiel. Also wir haben schon ganz viele Tabus, die auch ganz klar sind irgendwie, nicht? Wir haben auch ein Tabu mit Nacktheit, würde ich mal sagen, nicht? Das ist ja noch immer strafbar, dass ein Mann sich öffentlich auszieht und da einfach so herumgeht. Ja, bei Frauen ist das wieder ein bisschen komplizierter, aber es ist strafbar noch immer bei den Männern, ja, dieses eine sehr spezifische Körperteil zu zeigen. Also es gibt Tabus und die sind auch, und das ist gut, dass es sie gibt. Die 68er kamen ja dann ins Land und haben versucht, eben möglichst viele Tabus umzureißen. Ja, teilweise halt überflüssige und dysfunktionale Tabus, aber auch ganz viele funktionale Tabus. Ja, in Wien gab es da eine ganz besondere Aktion der 68er in einem Hörsaal, das ist berühmt geworden, wo sie halt dann auf den Stuhl, also auf den Katheder, ihre Fäkalien deponiert haben, also öffentlich, und masturbiert haben und sich ausgezogen haben, alles Mögliche, einfach nur um zu provozieren, um Tabus zu brechen. In der Folge der 68er ist dann halt das Ehetabu sozusagen, dass Mann und Frau zusammengehören, ist gefallen. Ja, man lebten dann in Kommunen zusammen, alle möglichen, aber es kamen dann für jedes einzelne Tabu, das gefallen ist, würde ich sagen, in der Zwischenzeit haben wir 10 bis 20 neue Tabus. Also man darf jetzt nicht mehr Eskimo sagen, wenn man gewisse Wörter sagt, dann würden die Leute so reagieren, wie man im 19. Jahrhundert reagiert hätte, hätte man öffentlich das Wort Penis verwendet. Das ist so ein Bild, das ich in meinem Kopf habe von einer Gesellschaft, die eigentlich viel brüder und viel verklemmter ist als die verklemmteste Gesellschaft, die wir je hatten, nur mit anderen Inhalten, nicht? Und deswegen ist meine Grundthese, wir haben viel mehr Tabus als früher, nur haben wir halt dysfunktionale Tabus und viele funktionale Tabus haben wir nicht mehr. Wir haben schon auch noch funktionale Tabu. Das Tötungstabu zum Beispiel haben wir großteils, allerdings bei der Abtreibung haben wir es dann auch wieder nicht. Ja. Oder bei der Euthanasie haben wir es auch nicht. Aber wir haben sehr, sehr viele dysfunktionale Tabus. Das heißt, wir werden unser Denken, unser moralisches Denken wird in eine, würde ich mal sagen, falsche Richtung geleitet, wo wir eigentlich gar nicht hingehören.
Mhm. Der Chesterton, ein katholischer Theologe und Autor, hat mal gesagt, je weniger echte Heiligkeit man im Leben hat, also wichtige Sachen, große Sachen, absolute Sachen, je weniger man die hat, zum Beispiel den Schutz des Lebens oder eben, dass man Gott anbetet, desto mehr hat man verheiligt man sozusagen weltliche Sachen und findet Sachen wahnsinnig wichtig, die gar nicht wichtig sind, ob man Fleisch isst oder vegan ist und so. Und die wirklich wichtigen Sachen gehen in den Hintergrund, also eben, ob man tötet oder nicht. Jetzt in Bezug auf Babys oder Euthanasie kann man das ja hier beobachten. Interessant finde ich, da könnte es beim Tabu ja ähnlich sein. Je weniger wichtige Tabus wir haben, eben zum Beispiel Inzest, wie du gesagt hast, desto mehr unwichtige Tabus haben wir, die sich dann breit machen und die uns das Leben schwer machen. Also ich darf nicht mehr Mohrenkopf sagen, ich sag's jetzt trotzdem, ja. Das ist dann viel wichtiger, als dass ich ein gutes Tabu aufrechterhalte. Könnte das sein?
Ja, das ist eine schöne, ein schöner Dreh, den du da bringst mit Chesterton. Also es gibt ja so ähnliche Zitate, aber dieses Zitat kannte ich nicht. Und also das, Viktor Frankl sagt ja mal, wenn die Leute nicht mehr an Gott glauben, dann glauben sie an alles Mögliche. Das ist ein bisschen verwandt damit, aber es ist nicht dasselbe und deswegen werde ich das in mein Repertoire aufnehmen und danke dir sehr dafür. Aber genau so ist es, weil wir, glaube ich, natürlicherweise auch das Tabu gewissermaßen brauchen, wobei das Tabu auch wieder, also da kann man schon noch weiter philosophieren, das Tabu hat ja zwei Ebenen, einerseits das Heilige und andererseits das Schlechte oder das Böse, nicht? Also einerseits ist eben, also Fäkalien zum Beispiel, nicht? Also das Ekelhafte, das ist Tabu, aber Tabu ist auch irgendwie ein Witz zu machen, was man sich über früher halt über Gott, über das Göttliche, nicht? Heutzutage wäre das ein Witz über das Klima, das hat jetzt irgendwie, oder über, ich weiß nicht.
Oder Mohammed, nimm Mohammed, ist auch immer gut.
Mohammed, das ist schon noch ein Tabu, ja, es ist aber mehr, genau, das hat mit Toleranz und so weiter zu tun. Also es gibt schon, also die Dinge haben sich total verschoben. Aber die Freiheit, die die 68er eigentlich uns versprochen haben, die sehe ich weit und breit nicht, sondern ganz im Gegenteil, es wird eigentlich immer enger und engstirniger. Und dieses Kaffeehausmilieu, in dem ich in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen bin und mit allen Leuten, von Marxisten über Monarchisten, alles möglich geredet habe, die gibt's nicht mehr. Also im Kaffeehaus kann man kaum mehr. Früher hat man gesagt, wenn man nichts zu sagen hat, redet man über das Wetter. Aber selbst das Wetter ist heutzutage nicht mehr konfliktfrei. Weil wenn man sagt, das ist ein schöner, warmer Tag heute, dann könnte man schon auch auf Empörung stoßen, weil das ist ja nicht schön, weil morgen sind wir alle tot und so weiter, nicht? Also irgendwie gibt's ja kaum einen Konsens. Wenn man sagt, das sind liebe Kinder, dann kann man sagen, nein, aber die sind ja CO2-Footprints oder so weiter. Also es wird ja schon jeder Schwachsinn moralisiert, nicht? Das ist ja die nächste Ebene. Es wird moralisiert. Und das verunmöglicht das Denken. Also einer meiner Hauptthesen in diesem Buch oder kurzen Büchlein ist ja, dass die Tabus, die Denkverbote oder die Tabus wie die Poller sind im Straßenverkehr. Das sind eben diese fetten metallischen Dinger, die aus dem Boden fahren und die verunmöglichen, dass ein Auto drüber fährt. Und die eben, und in diesem Bild wäre das Auto das Denken. Das heißt, das Denken kann da nicht durch, weil es ein Denkverbot besteht, nicht? Also es ist halt nicht mehr so, dass die Leute nicht mehr alles sagen, das ist ohnehin so, aber das Phänomen als Psychiater ist, dass sie es nicht einmal mehr denken. Also das ist tatsächlich, manche Dinge sind denkunmöglich geworden, nicht? Also man denkt vielleicht, also bildlich gesprochen, man denkt vielleicht noch im Keller drüber nach, aber man denkt es nicht einmal mehr. Der bei Bewusstsein und schon gar nicht sagt man es nicht. Also es gibt so viele Dinge, die Menschen nicht mehr sich erlauben zu sagen, weil sie eben Angst vor Strafe oder vor eben Shitstorm haben. Nicht? Das ist ja, also da ist ja das Mittelalter wieder digital neu heraufgekommen mit dem Pranger, nicht? Also die Psychologie des Prangers ist ja, Scham zu erzeugen und das ist ja der Shitstorm. Der Shitstorm ist eigentlich noch viel mehr. Shitstorm ist aus meiner Sicht ein digitaler Lynch, ein eine Lynchjustiz, nicht? Ein digitales, eine Hexenjagd eigentlich. Weil das ja viele Leute gar nicht überleben, so einen Shitstorm. Das ist ja nicht einfach nur Pranger. Pranger ist ja, die Leute lachen den ein bisschen aus, aber der kann ja weiterleben, nicht? Aber gut, ist schon dann auch ein bisschen geächtet. Also hat schon auch was vom Pranger zu tun, aber ich würde sagen, die Grausamkeit, mit der heutzutage im digitalen Raum teilweise, also im woken digitalen Raum sich bewegt wird, erinnert mich sehr stark an das Mittelalter.
Mhm. Könnte man eigentlich sagen, dass die politische Korrektheit im Prinzip eine Art Ersatz geworden ist für Tabus, die man früher hatte, die vernünftig waren? Ja, dass man sich nicht nackt auszieht oder eben nicht in der Kirche uriniert und so weiter. Das war gut, dass es das gab. Das gibt's jetzt nicht mehr, ne? Und jetzt hat man nur noch politische Korrektheit. An dem wird dann aber festgehalten, weil man nun einmal Sachen braucht, die nicht gehen. Könnte sein, dass einfach so ein Ersatzphänomen ist.
Also das ist auf jeden Fall. Das ist eine Ersatzmoral. Das glaube ich auf jeden Fall. Also da kann man auch genauer hinschauen. Die politische Korrektheit war ja, glaube ich, so der Anfang, nicht? Das gab es ja schon vor 20 Jahren, aber das ist ja immer stärker geworden. Und heute würde ich eher sagen, dieses Woke-Denken, nicht? Also dieses, das starke Woke-Denken, das ja, das politische Korrekte, das war irgendwo noch verbunden mit Vernunft und Wahrnehmung. Aber das Woke-Denken ist ja schon jenseits der Vernunft. Da geht's ja schon ganz stark Richtung Orwellschen Doppeldenk, nicht? Also wenn die Dinge sind in sich schon so unschlüssig und unlogisch, dass man einfach nur noch sagen kann, okay, ich muss einfach zur Kenntnis nehmen, 2 und 2 ist 5, nicht? Also wenn bei den Olympischen Spielen 2024 ein Mann beim Frauenboxen genau Frauen verprügelt, dann ist das evidentermaßen absurd, aber und eigentlich sollte man als Freund der Frauen sagen, das darf nicht sein, ja, aber weil man jetzt irgendwie ganz besonders toll sein und moralisch hochstehend sein will, findet man dann auch wieder toll, dass ein Mann eine Frau verprügelt und findet das ganz großartig, weil er sich der Moment gerade halt als Frau fühlt und deswegen darf er das, weil er halt bei den Männern keine Chance hat. Und das ist einfach, und diese Art von Vergewaltigung des Denkens, das zieht sich eigentlich durch die, jetzt in den letzten Jahren durch die Gesellschaft. Und deswegen habe ich da jetzt auch mein neues Buch geschrieben über eben die modernen Denkstörungen. Das Wort Denkstörung ist ja ein psychiatrischer Begriff und ich verwende das jetzt für die Gesellschaft, aber das ist vielleicht einmal ein anderes Gespräch zwischen uns.
Müssen wir unbedingt besprechen. Man könnte also durchaus sagen, oder wenn ich dich richtig verstehe, dann ist ja eigentlich die Idee, dass wir frei denken und frei sprechen können, ist im Prinzip das totale Gegenmittel gegen diese Art von ich sag dem jetzt Gesinnungsterror. Man kann es auch ganz konkret machen. Es gibt Dinge, die darfst du nicht denken. Zum Beispiel, dass jemand, der sich als Frau identifiziert, einen Penis hat und deswegen keine Frau ist. Das denken ja viele gar nicht mehr. Ich weiß, weil ich auch Kinder habe und mit jungen Menschen kommuniziere, merke ich, die sind schon von der Sprache her schon so aufgedröselt von der Schule oder vom Studium, dass sie das auch gar nicht mehr so denken. Der fühlt sich als Frau, der identifiziert sich als Frau, das ist eine Frau. Also Transfrauen sind echte Frauen. Und da sage ich, nee, also wenn du unter der Dusche bist und du siehst deinen Penis, ist das ein Mann, Punkt, Schluss. Da komme ich mir vor wie ein Primat, wenn ich so spreche. Aber für mich ist das kristallklar. Und das ist eigentlich schon diese Verunklärung von kristallklarem. Das hat schon eine unglaubliche Dimension für das Denken. Und das beste Gegenmittel wäre ja dann eigentlich das freie Sprechen und das freie Denken. Wie kommt man dazu? Weißt du, ich frage dich auch als Psychiater, wie kommst du dazu, dass Menschen wieder sich frei fühlen?
Naja, ich glaube, es ist ein Phänomen der Angst. Also jeder hat Angst um sich selber und sagt, deswegen sage ich lieber nichts, weil sonst geht's mir so wie die. Ich meine, sie bestrafen ja immer wieder Einzelne, um den Rest zu erziehen. Nicht, das ist ein altes marxistisches Programm, das da durchgezogen wird, eigentlich sehr klar, nicht? Also, und da gibt's halt einige Menschen, die schon über die Klippe springen mussten und aber das Beispiel, das mir dazu einfällt bei diesem Trans-Thema, ist ein Gespräch, das ich, das mir berichtet wurde von einer Kollegin, von einer Ärztin, ja, die, deren Tochter wollte halt ein Mann sein. Die war 15 und die sagte, ich bin jetzt, ich sag mal Ken, ich weiß jetzt den Namen nicht, würde sie auch ohnehin verändern, ja, also ich bin Ken, ja, oder was auch immer, ja, Heinrich, ja, whatever, ja. Aber die war klein, ja, hatte eine ganz normale, wirklich sehr weibliche Figur, also ich habe die nie gesehen, aber die Mutter schildert das so. Und die hatte dann eine Psychotherapie und die Psychotherapeutin fand das natürlich ganz toll, dass das jetzt der Heinrich ist und hat dann die Mutter vorgeladen, ja. Und die Mutter hat sich also vorbereitet, Ärztin, und hat gesagt, liebe Bettina, ja, auch wieder ein erfundener Name, vergiss nicht, dass in jeder einzelnen Körperzelle von dir ein XX ist und dass nur, weil du jetzt gerade ein Mann sein willst, du diese Milliarden an Körperzellen nicht einfach ändern kannst. Auch die Zellen im Gehirn haben ein XX und kein XY. Daraufhin flippt die Psychotherapeutin völlig aus, die nebenbei bemerkt natürlich nicht Medizin studiert hat, und sagt, sowas Anachronistisches und Verletzendes und Gemeines hat sie überhaupt noch nie gesagt. Und wie sie auf die Idee kommt, ihre Tochter so zu verletzen, indem sie so schreckliche Sachen sagt und überhaupt, und also Empörung pur über ein biologisches Faktum, über das wir nicht hinwegkommen, aber das einfach mit einem lauten Gebrüll und einer Entrüstung weggeschwemmt wurde. Und die Mutter war wirklich an die Wand gespielt von dieser starken Entrüstung, sodass das Argument, das eigentlich ganz offensichtlich ein wahres Argument war, eigentlich nicht zum Zug kam. Und das ist, und dieses Gespräch zwischen, also ein ganz offensichtliches Negieren der Realität mit einer starken Emotion der Empörung, das ist für mich ein starkes Bild für die gesamte Gesellschaft. Mhm.
Unfassbar, unfassbar. Eben, man leugnet eigentlich dann, dass eine Blume ist und ein Baum und so weiter. Ja, ja, das hat ja schon Thomas von Aquin vorausgesehen, dass das kommen wird, dass man dann irgendwann nicht mehr sagen darf, eine Blume sei eine Blume und nicht etwas anderes. Wie kommen wir da raus übrigens? Kennst du einen Ausweg? Hast du jetzt individuell oder politisch?
Ja, also ich bin überzeugt, dass auf lange Sicht der Mensch ist ja, die menschliche Vernunft ist ja hingeordnet auf das Wahre, also auf die Realität. Wir können ja, also selbst die Lüge setzt ja Wahrheit voraus, weil die Lüge behauptet ja, dass sie die Wahrheit ist. Ne? Und also unsere Vernunft kann ohne die Realität nicht. Unsere Vernunft hat die Aufgabe, die Realität richtig abzubilden. Und wenn meine Idee mit der Vernunft übereinstimmt, dann ist das wahr. Wahrheit ist die Übereinstimmung einer Idee mit der Wirklichkeit. Und ich glaube, so ist der Mensch dermaßen gebaut, dass er darüber nicht hinweg kann. Und eines Tages werden wir sagen, wie konnten wir nur Männer gegen Frauen kämpfen lassen beim Boxen? Oder wie konnten wir nur, wie gibt's das überhaupt? Also irgendwann einmal fällt es ja wie Schuppen von den Augen und auf diesen Moment warte ich nur. Und wie wir dorthin kommen, ist ganz einfach, indem wir laut darüber sprechen. Also ich ermutige alle Menschen, die mutlos zu mir kommen, dass sie anfangen zu reden in ihrem Milieu, einfach sagen, was sie sehen, einfach die Dinge so auszusprechen und sich nichts verbieten zu lassen. Weil je mehr Menschen das sagen, was offensichtlich ist und was Sache, also was evident ist, es geht ja um Evidenz, es wird ja Evidenz geleugnet, ja, also wenn das Evidente hat immer mehr Kraft als die Ideologie. Weil Ideologie ist ja ein leerer Religionsersatz, nicht? Das ist ja religiöser Pathos auf etwas Inhaltsfreies oder auf einer Lüge oftmals, auf einer Lüge aufgebaut. Und deswegen glaube ich auf lange Sicht, also es kann schon noch sein, dass das noch ein paar Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte geht, aber irgendwann einmal geht's klick und dann sagen die Leute, der Kaiser ist nackt, wie, also dieses Bild vom Kaiser, das ist ein bisschen abgedroschen, aber es ist einfach total wahr, dass alle mitmachen, weil sie Angst um sich selbst haben und irgendwann sagt einmal die Wahrheit und dann geht's aber wie die Dominosteine los und das glaube ich, und wir haben es ja schon in nicht zu kleiner Teil der Gesellschaft ist ja schon vollkommen immun gegen diesen Blödsinn. Das ist ja erstaunlich, dass dieses intellektuelle Immunsystem, ich würde sagen, bei 30% der Bevölkerung schon vollkommen so fest ist, dass dieses Woke-Denken auch überhaupt keinen Raum mehr hat. Dann gibt's die Mitläufer, was würde ich sagen, das sind vielleicht 50%, und die Hardcore-Ideologen sind maximal 20%. Das ist meine Einschätzung, vielleicht irre ich mich damit. Aber auf jeden Fall, es gibt einen sehr starken, ein sehr starkes Milieu, das sich nichts mehr sagen lässt von dieser Ideologie. Und das ist schon ermutigend.
Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Also laut darüber sprechen, sich da nicht in die Schweigeecke zwingen lassen, ist der erste Schritt, und dann das Immunsystem spielen lassen. Finde ich super. Raphael Bonelli, ich danke dir für dieses Gespräch. War für mich sehr interessant und lehrreich.
Sehr gerne. Bis bald.
Bis bald.